So, nicht guten Morgen sagen, nicht guten Morgen sagen. So, guten Abend. Irgendwie, ich musste, nachdem wir jetzt diesen ersten Gottesdienst an einem Samstagabend haben, so statt an einem Sonntagvormittag, da musste ich irgendwie an Mut denken, weil es braucht irgendwie Mut, etwas Neues auszuprobieren und einfach mal einen neuen Weg zu gehen und mal schauen, ob das, wie das ist, wie das funktioniert oder nicht. Ja. Das braucht ein bisschen Mut. Und so bin ich dann über zu Elia gekommen und dachte, ich entführe euch heute ein bisschen in die Geschichte von Elia im Alten Testament. Noch ein bisschen lauter. Wann warst du das letzte Mal mutig? Wann warst du das letzte Mal mutig? Woran musst du denken, wenn du diesen Satz hörst? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich als junger Mann nicht mutig war. Also ich in keinster Weise mutig war. Die ganzen Schulstreiche und so weiter, alle meine Schulkollegen gemacht. Ja. Ich habe mich da aus all diesen Dingen herausgehalten, obwohl sie urlustige Sachen waren, die sie da angestellt haben teilweise. Ich erzähle die Sachen sehr, sehr gerne, aber ich habe nicht mitgemacht. Ich war ganz brav. Und irgendwie, ich war als Jugendlicher auch sehr viel mit so Erwachsenen zusammen und ich habe ein bisschen mitbekommen, dass die alle immer so ein bisschen gewitzelt haben über die Mutproben, die manche Jugendliche machen. Ja, ich habe das ein bisschen mitbekommen, dass das eigentlich jetzt albern ist und irgendwie nicht zu tun ist. Und also albern wollte ich nicht sein. Ja? Also dachte ich mir, passt, dann brauche ich keine Mutproben machen. Wenn sie eh albern sind, albern will ich nicht sein. Ja? Das muss nicht sein. Und aber heute zurückblickend muss ich eigentlich zugeben, dass ich mich geirrt habe. Dass Mutproben eigentlich de facto schon wichtig sind. Vielleicht sogar ganz besonders für Männer wichtig sind, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch so Unterschiede. Ja. Weil ich kann mich erinnern, ich einmal sagen, da war ich schon über 40, dann bin ich mit dem Fahrrad zur Lobau-Doninsel so rumgefahren. Und wie ich da gefahren bin, habe ich mich erinnert, ja genau, das habe ich jetzt wirklich eigentlich auch irrsinnig gerne gemacht. Einfach mit dem Fahrrad rauf und dann durch den Lobau durch, Doninsel rauf und runter. Und da habe ich mich erinnert, dass ich mich es damals irgendwie der Gedanke gejuckt hat, so jetzt einfach ins Wasser hineinspringen. Und das habe ich mich aber absolut nicht getraut als Jugendlicher. Und dachte mir, jetzt bin ich ein paar Jahrzehnte älter und bin wieder in den gleichen Gegenden. Eigentlich könnte ich jetzt doch mal machen. Ja? Und habe mich da einfach dann in die Fluten hineingeschmissen und habe sozusagen eine uralte Mutprobe als erwachsener Mann sozusagen gemacht. Und ich muss sagen, das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe dieses Wissen, ich konnte mich zu etwas überwinden, was jetzt überhaupt nicht gefährlich und Ding ist, aber einfach nur etwas überwinden, was mich überwinden und gekostet hat, das zu tun, das hat mir so viel Schwung und Elan gegeben, dass ich da wirklich ein gutes Jahr nur auf dieser Adrenalinwelle hingeschwommen bin, ja. Und seitdem dachte ich mir, also es hat schon was dazu, einmal wirklich Mutproben zu machen. Nicht, dass man leichtsinnig ist, nicht bloß, dass man irgendeine Dummheit macht. Ja? Aber einfach mal, um zu erleben, dass man selber mutig ist. Dass man selber über einen eigenen Schatten springen kann. Das ist, glaube ich, in der Entwicklung eines Menschen extrem wichtig. Auch wenn es erst dann nach 40 ist. Ja, und heute möchte ich euch ins Alte Testament entführen zu einem Mann, der Elia heißt. Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Jahwe. Und ja, ich würde sagen, dieser Mensch war mutig. Wie ich diesen heutigen Predigtext zum allerersten Mal gelesen habe, da war mein allererster Gedanke, also irgendwie diese Geschichten, das sind auch dafür auch bekannte Geschichten, ja, die handeln alle von Elia, sie erzählen von Elia und so weiter. Aber in Wahrheit ist eigentlich Gott die Hauptperson in diesen ganzen Geschichten. Denn er ist der Aktive, er macht die ganzen Dinge. Das Einzige eigentlich, was Elia tut, ist, sich selber diesem großen Gott anzuvertrauen. und sich darauf einzulassen, ihm zu vertrauen und zu tun, was er sagt. Das ist eigentlich alles, was der Elia macht. Nur diesem großen, allmächtigen Gott zu vertrauen und mit ihm unterwegs zu sein. Alles andere in dieser Geschichte macht eigentlich Gott. Elia lebte in einem Land mit einer großen Geschichte. Der lebendige Gott hatte seine Vorfahren spektakulär aus der Sklaverei in Ägypten befreit und durch die Wüste zurück ins Land Abrahams gebracht. Und mit Gottes Hilfe konnte das kleine Häuflein rund um Josua dann tatsächlich auch dieses Land erobern. Damals zu Zeiten von Elia, da war tatsächlich auch noch Jericho ein Trümmerhaufen. Also man konnte es noch physisch sehen, was damals alles passiert ist. Man sah die Mauern von Jericho noch zu kaputten. Und mit Gottes Hilfe wurde sein Volk unter König David und Salomo zu einem mächtigen, starken Volk. Aber dann nach dem Tod Salomos ging es mit seinem Land mehr und mehr wieder bergab. Ein Bürgerkrieg spaltete das Land und ein König nach dem anderen entfernte sich mehr und mehr von Gott. Und irgendwie am Anfang da spürte man die Folgen noch nicht so unmittelbar. Aber je mehr und je länger sich die Könige von Gott entfernten und je mehr das Volk es den Königen nachmachte, desto mehr legte sich irgendwie etwas Böses über dieses Land. Wie ein Schleier, der langsam herabschwebt, wie ein Netz, das mehr und mehr gefangen nimmt, wie ein Nebel aus Stolz, Gier und Angst. Und der traurige Höhepunkt dieser Entwicklung, das war König Ahab. Ahab lebte im Luxus. Ahabs Vater hatte eine ganz neue Stadt aus dem Boden gestampft. Samaria. Eine Stadt mit mächtigen Mauern und prächtigen Palästen. Ahab selbst wohnte in einem Palast aus Elfenbein. Und er heiratete die begehrteste Frau der damaligen Zeit. Ihr Vater war der König von Sidon und damit in der Chefetage des damals weltgrößten Handelsunternehmens, den Phöniziern, ein mächtiger Mann. Und seine Tochter war, also vergesst Heidi Klum, vergesst alle diese Supermodels und so weiter, diese Dame, die wusste, wie man sich bildhübsch präsentiert. Sie galt damals als die hübscheste Frau. Und Ahab und mit ihm ganz Israel lagen dieser Frau einfach zu Füßen. Das Problem war nur, dass hinter dieser attraktiven und anziehenden Fassade ein Machtmensch versteckt war. Und nachdem sie alle um den Finger gewickelt hatte, zeigte sie mehr und mehr ihr wahres Gesicht. Wobei, vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Vielleicht war auch einfach langweilig. Ich meine, es kann auch sein, dass sie einfach sich darüber geärgert hat, dass ihr mächtiger Vater sie an diesen kleinen König da in dieser Provinz da verheiratet hat und ihr war einfach langweilig, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, nachdem sie eben alle um ihren Finger gewickelt hatte, zeigte sie ein bisschen einfach ihr wahres Gesicht. Ja. Auf jeden Fall begann diese, also Isabel, ihr Name, sie hieß Isabel, sie begann in Israel den Baalskult einzuführen. Und Ahab, das war ein sehr weltoffener, sehr toleranter Mensch. Vermutlich viele in der heutigen Welt würden sich echt als Vorbild herstellen. Ja, ein vorbildlicher Mann, der ganz offen ist und nicht so verklemmt. Und Ahab betete weiterhin zu dem Gott Israels und so weiter, aber er ließ seine hübsche Frau komplett freie Hand. Und stellt euch vor, unsere Regierung würde hier in Mistelbach, in unserer Stadt oder in unserem Land, eine große Anlage errichten, wo regelmäßig die urcoolen Multimedia-Shows abgelaufen wären. Also wirklich die urtollen, mega tollen Events mit Tanz und Musik und toller Stimmung, mit den coolsten Sound- und Lichteffekten, natürlich auch mit jede Menge nackter Haut, Angst und vielleicht nicht so viel. Aber gegen Ende, wenn sich die Stimmung mehr und mehr aufheizen würde, würde es vielleicht atemberaubende Höhepunkte geben Menschen in Ekstase und Leidenschaft, die sich ihrem Rausch richtig voll hingeben können. Für alle jungen Frauen gab es ein ganz besonderes Angebot. Sie durften mit den Baalspriestern so richtig engen Kontakt haben. Dafür bekamen sie im Gegensatz auch den Segen von Baal zugesprochen. Und auch die Männer kamen nicht zu kurz. Neben den Baalspriestern gab es auch die Dienerinnen der Aschera. Und jeder Mann durfte gegen eine winzig kleine Spende mit diesen Dienerinnen Sex haben und bekam so die Gunst der Göttin zugesprochen. Ja, und dann floss noch ein bisschen Blut, eh klar. Am Anfang wurde das Blut von Opfertieren, nichts Kleines, nein, so richtig Großes, Tolles, so richtig schön viel Blut spritzt, so ein bisschen ein Blutrausch. Das wurde aber dann auch mit der Zeit ein bisschen gesteigert. Es wurden auch dann Menschen geopfert, natürlich eh zuerst Menschen, die sowieso sterben mussten, Verbrecher und solche Leute. Aber dann auch Gefangene, vielleicht Sklaven, aber dann auch vielleicht auch Kinder geopfert, um den großen Baal zufriedenzustellen. Und genau das, was ich hier beschrieben habe, das war der Baalskult, den Isebel in Israel eingeführt hat. Es war ein Geflecht aus Stolz und Gier und auch Angst. Auf der einen Seite total faszinierend und einnehmend, aber wenn man mal da drinnen war, war man auch gefangen. Und gleichzeitig mit dieser bombastischen Show startete heimlich eine Verfolgungs- und Einschüchterungswelle gegen alle, die weiterhin treu zu Gott stehen. Sämtliche Propheten Gottes werden gefangen genommen und großteils ermordet. Eltern von hübschen Töchtern werden gefragt, ob sie ihre Töchter nicht auch als Dienerinnen der Aschera zur Verfügung stehen wollen. Und das war Elias Welt, in der er hineingeboren wurde. Und Elia musste eine Entscheidung treffen. Passt er sich dieser Welt an? Lässt er sich auch von all diesen Dingen jetzt bestimmen? Oder setzt er sein ganzes Vertrauen auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Auf den Gott, der sein Volk aus der Sklaverei befreit hat? Auf den Gott Davids und auf den großen Ich Bin? Und ich kann mir vorstellen, dass das keine leichte Entscheidung war. Denn rein menschlich bedeutete die eine Entscheidung eigentlich den sicheren Tod und die andere ein Leben mit allem, was diese Welt hier zu bieten hat. Wie hättest du dich entschieden, wenn du vor so einer Wahl gestanden wärst? Elia bedeutet, mein Gott ist Yahweh, und damit wissen wir auch schon, welche Entscheidung er getroffen hat. Sein Name ist sozusagen im Programm. Mein Gott ist Yahweh. Auf ihn setze ich mein Vertrauen. Ihm folge ich nach. Und was immer er sagt, wohin er immer mich auch führt, werde ich gehen. Herr, mein Leben gehört dir. Und so eine Entscheidung kostet Mut. Aber irgendwie durch die ganze Geschichte hindurch und durch die ganze Bibel durch sehen wir, dass diese Entscheidung eigentlich alles ist, was Gott von uns verlangt. Er verlangt nicht mehr und auch nicht weniger als nur diese Entscheidung. Und am Beispiel von Elia sehen wir, was passiert, wenn Menschen ihr Leben in Gottes Hand legen. Denn wenn wir Gott die Tür zu unserem Herzen aufmachen, dann beginnt Gott in der Umkehr auch uns zu verändern. Und bei Elia sah diese Veränderung so aus, dass Gott Elia bewegte, ein Gebet zu sprechen. Baal war der Gott des Wetters, der Gott der Natur. Und alle beteten ihn deswegen an, damit es genug regnet und damit die Ernte gut ist. Das war sozusagen der Anlassfall. Und Elia betete so etwas wie, Herr, zeige deine Macht, indem du keinen Regen mehr schickst. Zeige meinem Volk, dass nicht Baal sie versorgt, sondern dass du sie versorgst. Ja, und dann, es ist vielleicht die eine Sache, so ein Gebet bei sich zu Hause im stillen Kämmerlein auszusprechen. Aber dann bewegte Gott den Elia, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und das lesen wir jetzt in 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Und Und Elia aus Tischbe in Gilead sagt zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Es ist eine Sache, ein Gebet zu sprechen, eine Sache, dann zum König hinzugehen und ihm zu sagen, ich habe jetzt das gebetet. Das ist, braucht nochmal einen extra Mut. Aber Elia ging hin und hat ihm das gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass Ab das nicht wirklich ernst genommen hat. Vermutlich auch ein bisschen gelächelt hat. Und selbst wenn es vielleicht schon jetzt ein paar Wochen als eine Dürre war oder Ding war, ja, was soll das? Aber wie auch immer, da stand auf einmal ein einfach bekleideter Mann aus den Bergen mit einem Mantel aus Ziegelfell, wie wir später noch erfahren. Der stand da im Elfenbeinpalast des Königs und gab dem König eigentlich drei Informationen. Erstens, Gott lebt. Zweitens, ich bin sein Diener. Ja, einer lebt noch. Und drittens, die Trockenheit, die jetzt da beginnt, wird nicht Monate, sondern Jahre dauern. So lange, bis ich Gott darum bitte, dass sie wieder aufhört. Wie gesagt, ich nehme an, dass Ahab in diesem Moment diesen Irren da aus den Bergen nicht wirklich ernst genommen hat. Noch nicht. Aber ich bin sicher, dass Elia froh war, dass Gott ihm gleich danach eine ganz, ganz klare Anweisung gab, was er jetzt als nächstes tun soll. In Vers 2 lesen wir: Dann sprach der Herr zu Elia: Geh von hier weg.
Ja.
Und ziehe nach Osten und versteck dich.
Ja.
Im Bach Kid, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Und Elia machte sich auf und tat, was der Herr befohlen hatte, und blieb am Bach Kid, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch, und er trank aus dem Bach. Merkt ihr, was Gott hier tut? Gott führt Elia an einem sicheren Ort. Aber eigentlich tut Gott sogar noch mehr. Er führt Elia in die Stille und in die Einsamkeit. Heraus aus dem Trubel der Großstadt, heraus aus dem Lärm zu einem kleinen, rauschenden Bach. Und hier an diesem Bach lernt Elia am eigenen Leib eine ganze Menge über Gott. Er lernt nämlich, dass man sich auf Gott wirklich verlassen kann. Denn tatsächlich, die Raben brachten ihm jeden Tag etwas zu essen. Er lernt, wie es sich anfühlt, von Gott abhängig zu sein. Gott hatte ihn hierher geführt, Gott versorgte ihn, und er würde hier bleiben, bis Gott ihm neue Anweisungen gibt. Und er lernte auch, eigentlich im Hier und Jetzt zu leben. Denn die Raben brachten ihm jeden Tag so viel, wie er für diesen einen Tag brauchte. Nicht mehr und nicht weniger. Weil Gottes Name ist Ich Bin. Nicht Ich War oder Ich Werde, sondern Ich Bin. Hier, im Hier und Jetzt. Ja, und dann kommt der nächste Vers, Vers 7. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Und wenn ich diesen Satz jetzt so lese, dann steigt in mir eine große Frage auf. Gott, warum tust du das? Du hast doch Elia extra zu diesem Bach hingeführt. Warum lässt du diesen Bach nicht einfach weiterfließen? Es passt doch so, wie es ist. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Gott dich zu einem fließenden Bach hinführt und plötzlich hört dieses Bach auf zu fließen? Warum tut Gott so etwas? Ich denke, die Antwort liegt darin, dass Gott uns erinnern möchte, dass wir nicht auf Gottes Gaben vertrauen, sondern auf Gott selbst. Gott ist es, der uns versorgt. Und wir dürfen uns an seinen Gaben freuen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott der Herr der Gaben ist. Er durfte sich gerne über diesen Bach freuen, aber dieser Bach war Gottes Geschenk. Und jetzt hat er ein neues Geschenk für ihn. Und so kommt es, dass Elia in diesem Tal noch etwas über Gott lernt, nämlich er lernt, auf Gott zu warten. Der Bach ist versiegt. Okay, was jetzt? Aber zum Glück muss er nicht lange warten. Gleich im nächsten Vers lesen wir weiter. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und wenn ich mir diesen Satz so lese, dann kann ich mir Elias eigentlich Gedanken sehr bildlich vorstellen. Aufstehen ist super. Super Idee, gute Idee. Ein bisschen Bewegung ist nicht schlecht. Aber bist du wirklich dir ganz sicher, dass du mich in die Nähe von Sidon schicken willst? In die Heimat von Isabel? In ihre Heimat? Zu ihrer Familie? Und dort bleiben? Ist das wirklich dein Ernst? Naja, aber wenigstens gibt es dort eine reiche Witwe, die mich versorgt. Also lesen wir weiter. Also machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief zu ihr zu und fragte: Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er nach: Und bring mir bitte auch noch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese letzte Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und dann sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass Elia an dieser Stelle einen kurzen, aber einen heftigen Dialog mit Gott hatte, der leider aber nicht uns überliefert worden ist. Aber er könnte ungefähr so geheißen haben: Na super, Herr, das ist die reiche Witwe, die mich die nächsten Jahre versorgen soll. Ja, das ist sie. Aber die ist ja bettelarm. Und die glaubt ja nicht einmal an dich. Hast du gehört, was sie gesagt hat? So wahr der Herr, dein Gott, lebt, hat sie gesagt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Ich liebe sie genauso, wie ich dich liebe. Und erinnerst du dich an die Zeit am Bach, wie ich dich versorgt habe? Ich kann das nicht nur dort tun. Ich kann das auch hier tun. Hier mitten in der Heimat Isabels. Vertraust du mir? Steht nicht da, ob der Look genauso war. Aber im nächsten Vers lesen wir weiter. Vers 13. Doch Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus. Und dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Und irgendwie, wenn ich diese vermutlich für euch altbekannte Geschichte aus dem Alten Testament lese, dann muss ich über Gott staunen. Ich sehe hier einen Gott, der nicht die Massen, sondern irgendwie die einzelnen Menschen im Blick hat. Und diese einzelnen Menschen unbeschreiblich lieb hat. Könnt ihr sehen, was Gott hier tut? Es ist eigentlich absolut genial. Zum einen hat Gott einen Plan mit Ahab und möchte Ahab eine Chance geben, zu ihm zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie du an Gottes Stelle mit Ahab und Isabel umgegangen wärst. Ob du einfach tschick und weg sind sie oder Blitz und Donner auf sie herabgewunschen hättest. Aber Gott tut es nicht. Gott liebt auch einen Ahab und er liebt auch eine Isebel und er gibt beiden eine Chance, zu ihm umzukehren. Durch diese Trockenheit, die übrigens 3,5 Jahre dann insgesamt gedauert hat, gibt er ihnen die Chance zu erkennen, dass Baal in Wahrheit keine Macht über Regen hat und dass Baal keine Macht über die Natur hat und dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Das Zweite, was Gott hier tut, ist, er bereitet Elia auf den großen Tag, den großen Showdown am Berg Karmel vor. Schritt für Schritt lernt Elia, diesem lebendigen Gott mehr und mehr zu vertrauen. Und Schritt für Schritt wird auch Elia mutiger und mutiger. Bis wir dann am Berg Karmel einen Elia erleben, wo er selbst mutig auch so über sich selbst ganz erstaunt war, was da passiert. Elia lernt, dass man sich auf Gott wirklich verlassen kann. Er lernt, dass es sich lohnt, von ihm abhängig zu sein. Er lernt, warum Gott Ich Bin heißt und nicht Ich War oder Ich Werde Sein oder was auch immer. Er lernt, dass man auf Gott warten kann, ohne enttäuscht zu werden. Er lernt auch, dass Gott eine ganz eigene Art von Humor hat. Er schickt ihn ausgerechnet in die Heimat von Isebel und eine Frau in der Heimat Isebels, wo der Baalskult sozusagen die Heimat hat, genau dort erlebt eine Frau mit ihrem Sohn, wie sie von Gott versorgt wird und nicht vom Baal versorgt wird, sondern vom lebendigen Gott versorgt wird. Und Elia lernt, dass Gott größer ist, größer als ein König in einem Palast aus Elfenbein, größer als die Tochter eines mächtigen Konzernchefs, größer als die Landesgrenzen. Und er tut sogar noch etwas Größeres. Er gibt einer armen, mittellosen Witwe inmitten eines heidnischen Landes ein gewaltiges, sichtbares Zeichen, dass er real ist und dass er sie liebt. Und Elia darf ein Teil davon sein, weil er sich Gott einfach zur Verfügung stellt. Und eigentlich können wir das auch.